Deutschlandfunk.
Willkommen bei Achtsam. Ihr habt euch entschieden, über die Achtsamkeit jetzt etwas zu hören. Das freut uns natürlich sehr, denn wir sind achtsam, wir machen achtsam und zwar schon seit ein paar Jahren. Wir sind einmal Dr. Mai-Hung Nguyen. Sie ist Verhaltenstherapeutin, Psychologin, Buchautorin, Dozentin und praktizierende, ja, wie sagt man, Achtsamkeitsperson.
Ja, hallo.
Ich praktiziere auch. Ich bin Radiomoderatorin. Diane Hilscher ist mein Name. Ich bin Keynote-Speakerin und Buchautorin und Workshop-Leiterin. Und wir machen verschiedene Dinge, die mit Psychologie und Achtsamkeit zu tun haben und lieben es, uns immer weiterzubilden. Und ihr, die ihr uns hört, gestaltet diese Sendung auch mit und unter achtsam@deutschlandfunknova.de schreibt ihr uns immer mal wieder Nachrichten und Ideen und Vorschläge und sagt, hey, mach doch mal dieses Thema und jenes. Und das heutige Thema wurde, glaube ich, am häufigsten immer und immer wieder in den letzten Monaten gewünscht, Mai-Hung. Und wir dachten aber, wir hätten das schon gemacht, aber haben wir gar nicht. Wir haben Schuld schon gemacht. Also solltet ihr alte Folgen von Achtsam finden wollen, dann geht auf deutschlandfunknova.de und gebt in die Archivsuche den Begriff ein. Also Achtsam und dann zum Beispiel Schuld. Jetzt nur als Beispiel. Oder was auch immer euch bewegt oder wo ihr gucken wollt, zum Beispiel achtsames Elternsein oder Achtsamkeit im Unternehmen oder ne, was auch immer ihr sucht, gebt ihr dort in diese Suchmaske ein. Was wir aber noch nicht gemacht haben, Mai-Hung, ist Scham.
Ja, ich habe mich wirklich auch sehr stark gewundert, aber ja, das haben wir einfach vergessen. Gut, dass es euch gibt und ihr erinnert uns daran.
Ja, ihr habt immer wieder gesagt, wieso gibt's denn keine Folge zum Thema Scham? Und deswegen werden wir uns jetzt ausführlich diesem Thema widmen, weil, wir haben es auch schon öfter mal erwähnt, wir gucken natürlich, ob es genug Material gibt, also Bücher und Studien und Übungen, Dinge, die wir in unsere achtsame Toolbox tun können, in unseren Werkzeugkoffer, damit wir selber jeden Tag achtsam mit unseren Gefühlen und Gedanken und Annahmen und Glaubenssätzen umgehen können. Und heute geht es um Scham. Wie können wir besser mit diesem, ja, ich sag mal, urmenschlichen Gefühl umgehen? Was ist denn Scham eigentlich?
Also Scham ist im Kern eine Emotion, wo wir uns als Selbst bewerten, also das globale Selbst, die komplette Person. So ein Gedanke wie, ich bin eine furchtbare Person und fühle mich dann auch so. Während bei Schuld, da geht es ja um eine begangene Handlung oder irgendein ein anderer Gegenstand, den wir bewerten. Also ich habe zum Beispiel einen Fehler gemacht oder so. Da geht es nicht um diese Person. Ne? Und Scham ist deshalb immer begleitet von so einer Wertlosigkeit, so einem klein sein, ne? Eine tiefe Unsicherheit. Es geht auch darum, das eigene Gesicht wahren zu wollen oder Angst davor, es zu verlieren. Und ja, also diese krasse globale Bewertung. Und man kann auch in Abgrenzung zur Peinlichkeit sagen, also wenn uns irgendwas peinlich ist, Scham wirkt viel nachhaltiger. Das geht nochmal viel tiefer. Also wenn uns mal ein Missgeschick passiert und dann empfinden wir es als peinlich. Und ich habe in einem Buch gelesen später, der Buchtipp, den ich euch mal mitgeben werde, ist noch, Scham bedeutet in ihrer negativen Ausprägung ein Attentat auf das Selbstbild. Ich fand das so stark irgendwie, weil ich direkt so ein Bild hatte, ne? Weil wenn man sich wirklich so sehr schämt, zutiefst bis in die Knochen schämt, dann ist es genau so. Das ist sehr, sehr negativ und so ein Gefühl, wo man denkt, nee, will ich nicht. Und das ist auch schwer auszuhalten.
Ah, aber gut, dass du das sagst mit der Abgrenzung zur Peinlichkeit, weil genau das wollte ich gerade fragen. Mhm. Weil peinlich sind ja viele Situationen. Ne? Wenn einem irgendwas richtig Blödes, keine Ahnung, wenn man sagt, ich traue mich nicht zum Yoga zu gehen, weil ich habe mal beim Yoga gepupst oder so, dann ist das ja schon auch total unangenehm, dieses Gefühl, wenn man sich daran erinnert oder wenn man irgendwie vor der Klasse mal ein Referat gehalten hat und man hat es total verhauen, man hat ein Blackout oder uns sind ja allen auch schon super peinliche Peinlichkeiten geschehen und das fühlt sich ja aber auch manchmal noch Jahre später super unangenehm an. Ne?
Ja, das ist dann nachhaltiger dann auch und auch bei der Scham gibt es natürlich verschiedene Stufen. Also das ist nicht so knalle, krasse Scham, ja, so wie wie es jetzt in diesem Zitat so abgebildet ist, das können auch feine Nuancen sein, die dann nicht mehr so eine Rolle spielen irgendwann, ja, je nach Kontext. Auch die eigene Biografie hat ja eine große Auswirkung darauf, wie hoch wir dazu veranlagt sind, uns zu schämen oder so, ne? Aber es ist wirklich auf diesem Spektrum von mir ist etwas peinlich bis, oh, da habe ich mich aber echt geschämt, das war echt doof irgendwie so von mir oder was haben sich die anderen gedacht, bis zu gnadenlose Scham und ich will gar nicht mehr vor die Haustür so. Das ist alles dabei.
Puh, ja, und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Formen von Scham. Da hast du jetzt auch mal ein paar mitgebracht, damit wir uns da vielleicht mal so ein bisschen, ja, ich sag mal reindenken quasi.
Ja, man sieht halt einfach unter so einem Wort Scham, da verbirgt sich ja so viel und wie immer, wir geben ja hier nur heute so einen Abriss, aber man kann zum Beispiel von der Anpassungsscham sprechen. Das bezieht sich auf die eigene Person, wenn wir uns an die Bewertung durch das soziale Umfeld orientieren. Also wenn wir irgendwie eine unpassende Kleidung zu einer Hochzeit getragen haben oder irgendwie bei den Tischmanieren nicht genau wussten, welche Gabel zuerst von den 100 Gabeln oder so und dann guckt jemand so doof, ne? Also das ist so eine Form von Scham und das passiert, wenn wir den gesellschaftlichen Erwartungen und Normen irgendwie widersprechen oder aber auch zum Beispiel nicht dem gesellschaftlichen Schönheitsideal. Das ist auch eine Form von Anpassungsscham.
Und dann gibt es noch die Gruppenscham, wenn wir uns also quasi zu der Gruppe, der wir zugehörig sind, schämen.
Ja, also so ein, das findet man ja oft in Deutschland. Also ich bin schon vielen Menschen begegnet, die sich einfach dafür schämen, deutsch zu sein, aufgrund der Geschichte im Nationalsozialismus. Also wenn sie über ihre Familie sprechen, Großeltern oder so, dass das so eine Sache ist. Oder andere Gruppierungen, sei es religiöse Gruppen oder so, Zugehörigkeiten, dass Menschen sich auch da schämen. Es gibt auch eine Gewissensscham, also wenn wir gegen geltende Normen oder Gesetze verstoßen, also gegen unser eigenes Gewissen, unser Ideal, wenn wir uns irgendwie schuldhaft machen, also zum Beispiel im Geheimnis einer vertrauten Person irgendwie ausplaudern oder so, nur weil wir irgendwie in dem Moment cool sein wollten oder so und das ist eigentlich total gegen unsere innere Regel oder so, mhm. Das gehört auch dazu. Mhm.
Und dann gibt's noch die empathische Scham, das bedeutet, wenn man stellvertretend Scham empfindet, wenn eine andere Person beschämt wird, das ist ja aber wirklich ganz komplex, ne?
Ja, das ist, wenn wir zum Beispiel eine Person sehen, die nach Geld fragt, bettelt oder sowas, ne, und andere Leute sind dieser Person gegenüber dann total abfällig, schauen auf sie herab, ne, und wir gehen vielleicht hin und helfen, dann spüren wir diese Scham stellvertretend für diese andere Person, ne, das ist so eine, kann so eine empathische Scham sein. Und dann gibt's natürlich auch das Fremdschämen, wenn wir uns für nahestehende Personen schämen. Und ich find's ja so spannend, also TV-Sender und Angebote, was alles, die bedienen das ja natürlich komplett, also auch Schadenfreude und so, ne?
Leider. Dafür gibt es ja bestimmte Sendungen extra, damit wir uns fremdschämen. Ne? Das ist auch tatsächlich ein Wort, was jeder kennt, glaube ich. Also da sagt man ja immer, oh Gott, fremdschämen und so weiter. Und deswegen gucken wir es dann auch trotzdem. Oder erst recht. Warum gibt es denn Scham überhaupt? Ne? Wir haben ja hier oft schon über Gefühle, Emotionen und auch eben darüber gesprochen, warum es die gibt. Also zum Beispiel Angst. Ne? Viele Menschen, ich bin auch, glaube ich, eher jemand, der viel Angst hat vor Dingen. Und das schützt uns ja. Also wenn ich Angst habe, irgendwie Höhenangst zum Beispiel, logisch, dann schützt mich das davor, eine Klippe runterzufallen, weil ich eben Höhenangst habe zum Beispiel. Oder Angst, in einem schnellen Auto zu fahren, schützt mich davor, hoffentlich einen Autounfall zu bauen oder, ne? Aber was macht Scham? Also wovor schützt uns Scham?
Also wenn ich auf diese Frage stelle, was ist die Funktion einer Emotion oder so, dann bringe ich oft dieses andere Szenario rein. Wie wäre unsere Gesellschaft, wie wäre unser Leben, unsere Welt, hätten wir zum Beispiel diese Emotionen nicht? Und dann hilft es auch irgendwie, da so ein bisschen dahinter zu kommen. Und im Grunde genommen schützt uns die Scham auch ganz doll vor Ausgrenzung. Also wir wissen, wir sind soziale Wesen, wir müssen im Rudel irgendwie leben, wir brauchen die anderen Menschen. Und wenn wir uns das aber vergeigen mit den anderen, ja, indem wir total dreist sind die ganze Zeit und ein Fauxpas nach dem nächsten irgendwie so erlauben, richtig große auch, dann werden wir ausgeschlossen aus der Gruppe und das bedroht im Kern unsere Existenz. Das ist sehr bedrohlich und Scham motiviert uns auch, dass wir uns selbst reflektieren, war das richtig, hätte ich das machen sollen, und es hält uns letzten Endes davon ab, unsere sozialen Beziehungen zu schädigen, zu zerstören, weil wir uns schämen können. Scham kann aber auch ein Schutzschild sein, es reguliert wie nah wir Mitmenschen heranlassen wollen. Also jeder hat ja eine persönliche Schamgrenze, also über Dinge zu sprechen, nicht zu sprechen oder so, das ist auch unterschiedlich. Es kann uns aber auch helfen, in Verbindung mit unseren Werten zu sein. Also wenn wir ein Gewissen haben, Werte, also ich hoffe, wir haben alle ein Gewissen, aber wie es halt ausgeprägt ist, ne, dass wir uns erinnern, hey, das ist nicht cool, wenn wir das machen. Also auch so eine Flugscham bei Kurzstreckenflügen beispielsweise, ja, dass man das am liebsten gar nicht so erzählen mag oder einfach nicht macht, weil das eigentlich gegen die eigenen Regeln so verstößt.
Das finde ich immer interessant und faszinierend, weil, also die meisten von euch, die uns das geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich hätte gerne eine Folge zu diesem Thema, die haben das natürlich aus einer Motivation heraus getan, weil man sich für seine Scham schämt. Also weil die Scham anstrengend ist, weil sie einen quält, weil man sich gegen irgendwas, ne, weil man da im Kampf mit sich ist. Ich schäme mich, weil ich vielleicht einen Fehler begangen habe und es quält mich seit vielen Jahren, oder ich schäme mich dafür, dass ich so bin, wie ich bin oder was auch immer es ist. Aber ich finde das wahnsinnig interessant und auch komplex, dass ja Scham nicht nur schlecht ist. Ne? Das finde ich ganz interessant, was ja eben auch, wie du gesagt hast, in Therapien gut ausgearbeitet werden kann, wenn man sich mal dessen bewusst ist, dass ja unsere Gefühle uns ja schützen wollen und dass unsere Gefühle ja etwas Gutes für uns wollen. Nämlich sie wollen, dass wir zum Rudel gehören, dass wir verbunden sind mit den Menschen um uns herum, dass wir einen Freundeskreis überhaupt entwickeln, weil wir wissen, evolutionär bedingt, wenn wir ganz alleine sind, dann sterben wir. Ne? Also so der Urmensch, so, der braucht ja sein Rudel, seine Sippe, seine Familie, musste irgendwie mit anderen Menschen zusammen das Mammut jagen und so weiter. Deswegen ist es wichtig, dass wir eben nicht alleine sind, sondern uns so verhalten, dass wir immer, also zur Gruppe gehören und nicht aus der Gruppe ausgestoßen werden. Das finde ich erstmal sehr gut, um nur mal auch die Komplexität dessen hier nochmal zu erwähnen an dieser Stelle, dass es eben nicht nur darum geht, die Angst oder die Wut oder die Scham einfach nur loszuwerden, abzuschütteln, sich davon frei zu machen und dann mit einem Weichzeichner barfuß über die Wiese zu laufen, weil man sich nie wieder schämt, sondern da immer nochmal darüber zu sprechen. Vielen Dank, Mayong, an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, okay, es hat ja einen Grund, dass die da ist. Das ist auch okay und das ist nicht immer schlecht. Aber oder und. Es gibt natürlich auch Ursachen von Scham, die uns ins Knie schießen. Also wenn zum Beispiel wir uns schämen für etwas, von dem unsere Eltern, unsere Gemeinschaft, unsere Stadt, unsere Nachbarn oder so uns eingeimpft haben, wir müssten uns dafür schämen, aber wir wollen uns vielleicht gar nicht dafür schämen, ne?
Ja, auch prägende Erfahrungen, zum Beispiel Armut in der Kindheit oder selbst eine lange Arbeitslosigkeit oder so. Die Erziehung spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Ab dem Kindergartenalter fangen Kinder an, sich zu schämen. Sie sind sich ihrer eigenen Unzulänglichkeit bewusst. Und da stelle ich halt auch ganz oft die Frage, wie wurde mit Fehlern umgegangen, mit Missgeschicken in der Kindheit? Also wurde gelacht oder wurde man so die ganze Aufmerksamkeit auf einen dann gelenkt? Und das sind wirklich sehr beschämende, auch echt traumatisch, sozial traumatische Erfahrungen können da vorfallen und das prägt einen auf jeden Fall. Natürlich die Vergleiche auch heutzutage auf Social Media, ne? Oder auch wenn die Eltern immer fragen, ja und deine Freundin hier, deine ganzen anderen Klassenkameraden, was hatten die denn für Schulnoten, also Leistung und Erfolg, das sind alles so Sachen, ja, oder im Sportunterricht, ich sag ja nur Bundesjugendspiele, oh mein Gott.
Also, ne, ist das für dich eine Quelle der Scham gewesen?
Ich habe es wirklich nicht gemocht und ich weiß noch, wie ich meine letzte Teilnehmerurkunde zerrissen habe. Also,
weil es vorbei, ja,
vorbei war, ne? Weil ich mir das nicht selbst ausgesucht habe und habe mir dann irgendwie eingeredet, ich mag keinen Sport, was überhaupt nicht stimmt. Ich mochte nur diese Art von Sport nicht, ja. Also das zum Beispiel in der Schule, alle Formen von Stigmatisierung, sei es die Herkunft, die soziale Herkunft, Klasse. Auch in der Sprachwissenschaft wissen wir, Namen funktionieren natürlich als soziale Marker. Also es gibt bestimmte Namen, da gibt es Stereotype oder so. Oder ich muss auch echt sagen, mein Name, Mayhöng, der wurde anders früher ausgesprochen, weil viele das Mayhöng nicht aussprechen konnten. Und dann hatte ich 1000 Variationen davon. Und ich fand das irgendwann so müde, einfach zu sagen, wie ich heiße. Und ich bin lange damit aufgewachsen. Und jetzt bin ich so froh, dass alle ihn richtig aussprechen. Oder es ist mir egal, wenn sie es falsch aussprechen, aber ich sage, wie es richtig geht. Ne? So Sachen, ja, sexuelle Orientierung, Herkunft, Religion. alles, was von der Gesellschaft als normabweichend irgendwie abgestempelt wird, das kann dazu führen, dass Menschen, marginalisierte Gruppen, sich schämen und ja.
Wegen etwas, weswegen man sich nicht schämen sollte.
Genau.
Du hast es gesagt, ja. Auch natürlich Hautfarbe, Haarfarbe, Aussehen.
Ja.
Und es ist so leicht, sich zu schämen wegen seines Aussehens im Sinne von, wer sieht denn so aus, dass es perfekt ist, wie die Models, egal ob männlich oder weiblich. Also wir haben ja um uns rum eine Welt und eine Gesellschaft erschaffen, dass ja jeder, der nicht aussieht wie die Models, egal welchen Geschlechts, ja eigentlich irgendeinen Grund hätte, gerade wenn er oder sie aufwächst, wenn wir aufwachsen, wenn wir in der Pubertät sind, ja, da lernen wir ja uns zu schämen, weil wir nicht perfekt sind. Ne? Im Grunde wachsen wir ja alle mit einer gewissen Grundscham auf, weil wir nicht so aussehen wie die auf den Plakaten. Und wenn wir das achtsam aber beobachten, achtsam besprechen, achtsam reflektieren mit unseren Kindern oder als PädagogInnen oder wo auch immer wir uns in der Gesellschaft befinden, immer wieder hinterfragen und sagen, dass ist alles Unsinn, weil wir sind Menschen und wir sehen so aus wie Menschen und manche sind klein und manche sind groß und wir haben alle verschiedene Haare und Hautfarben und wir sehen unterschiedlich aus. Können wir bitte aufhören, diesen Quatsch uns zu erzählen, dass man auf eine bestimmte Art und Weise aussehen soll und jeder, der das nicht tut, der müsse sich schämen. Es ist so anstrengend, wirklich. Mhm. Es gibt dieses eine Schild, so ernsthaft, dass ich im Jahr 2025 immer noch darüber reden muss. Es ist so ermüdend einfach. Mhm. Also wir können festhalten, es gibt eine adaptive Scham und eine maladaptive Scham.
Genau, adaptiv heißt gesund, wenn das moderat ist, weil es hilft uns natürlich, unser soziales Verhalten zu steuern. Aber wenn es zu viel ist, zu intensiv, kann es wirklich krank machen. Es kann maladaptiv sein, überwältigen, chronische Scham. Es kann einen wirklich lähmen, dass man so ein schlechtes Selbstbild hat. Das kann dazu führen, dass Menschen sich sozial isolieren, sich zurückziehen. Dauerhaft Angst davor haben, abgelehnt zu werden, nicht gut genug zu sein, ja, und daraus kann Unterschiedliches resultieren. Also wie gesagt, Menschen ziehen sich zurück und das ist dann halt auch so ein Teufelskreis, ne? Wenn Menschen sich zurückziehen, es führt zu Beziehungsabbrüchen, sie sind dann eher einsamer und da ist immer dieser Gedanke da, ich bin nicht okay, ich bin falsch, irgendwas ist mit mir nicht richtig, ja. Und wenn man dann so wenig soziale Kontakt hat, ja, dann kriegt man ja auch kein positives Feedback mehr, ne? Also dann nimmt man sich auch die Chancen, dieses Bild von sich, ich bin nicht okay, ich bin nicht liebenswert oder was auch immer, zu korrigieren. Und das ist dieser Teufelskreis.
Es gibt aber auch einen achtsamen Umgang mit Scham, über den wir hier in achtsam natürlich auch reden möchten, um den zu stärken, weil es gibt auch diesen Spruch, ne, es gibt einen bösen Wolf und einen guten, welcher wird gewinnen? Der, den wir füttern. Und deswegen füttern wir hier natürlich den heilsamen, achtsamen Umgang mit Scham, den wir auch lernen können. Wir können uns selber mit Selbstfürsorge begegnen. Wir haben hier ganz oft schon auch über unsere Gedanken und unseren inneren Kritiker gesprochen, immer wieder daran erinnern, wie rede ich denn mit mir? Wir können achtsam wahrnehmen, aha, ich schäme mich für was auch immer. Und dann achtsam hinterfragen, warum ist das so? Woher kommt das? Ist das wirklich so schlimm, wie ich denke? Da kommt auch die Metakognition wieder ins Spiel, über die wir auch immer wieder sprechen, nämlich die Gedanken anzugucken und zu sagen, dies ist ein Gedanke. Ich denke, ich würde mich dafür schämen. Aber ist das wirklich so? Muss das wirklich sein? Oder ist das nur ein Gedanke, den vielleicht meine Mitschüler und Mitschülerinnen in der Schule mir eingepflanzt haben oder meine Eltern oder meine Nachbarn, die Gesellschaft oder die Werbeplakate oder wer oder was auch immer, ne? Also erstmal benennen und gucken, was da ist.
Ja, dieses Benennen ist total wichtig. Also der erste Schritt, dass wir uns überhaupt diesen Gefühlen stellen, das ist schon sehr, sehr mutig, weil es ist ein sehr fieses Gefühl, was also Scham, es klebt so an einem und der erste Impuls ist, ganz natürlich auch wegzurennen, es vermeiden zu wollen. Aber wenn wir sagen, hey, wir stellen uns dem und konfrontieren uns mit all diesen Fragen, die du gerade gestellt hast, woher kommt das? Wie wurde das ausgelöst? Wie realistisch ist dieses Bild über mich? Ja, sind Ansprüche, die ich an mich stelle, realistisch überhaupt? Ne, dann können wir wirklich Raum dafür öffnen und dann merken wir auch, das verändert sich. Und auch ganz oft bei Scham finde ich auch die Frage, wem gehört denn jetzt eigentlich diese Scham? Muss ich mir dieses Päckchen wirklich aufladen oder ist es hier gerade jemand ganz anders, dem die Scham eigentlich gehört? Also gibt es auch schon so Situationen, da sollten sich ganz andere Leute schämen, weil die total dreist waren. Und dann, wenn man den Hang dazu hat, sehr, naja, auch in die Unterordnung manchmal zu gehen, dann sagt man so, oh Mensch, ich muss mich jetzt irgendwie schämen, auch so People-Pleasing-mäßig, aber dann auch zu hinterfragen, so nee, hier hat jemand ganz anders irgendwie was Doofes gemacht, der soll sie sich doch schämen. Also wem gehört dieses Päckchen Scham eigentlich?
Oh, ich kann eine ganz simple Anekdote tatsächlich, wenn es ums Aussehen geht, auch nochmal als Beispiel nur erzählen, weil ich bin aufgewachsen mit 19, 20, ne, dass ich mich sehr stark geschämt habe, dass ich Haare an den Beinen habe. Was ja also normaler Vorgang ist. Und ich weiß noch, wie schlimm ich das fand, wenn ich mal für eine Woche oder zwei vergessen habe, meine Beine zu rasieren, dass ich dann nicht baden gehen wollte, weil ich mich so geschämt habe. Und ich habe mich richtig so, ich musste dann erstmal ewig lange im Bad verbringen, um meine ganzen Haare an den Beinen weg zu epilieren. Schmerzhaft. Damals waren die Epiliergeräte super schmerzhaft. Und ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat, weil ich hatte das Gefühl, ich wurde konditioniert von der Gesellschaft, mich dafür zu schämen. Und jetzt in meinem Alter bin ich so, hä? Das ist doch ein ganz normaler Vorgang, Haare an den Beinen zu haben. Das ist, aber weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Also weißt du, wenn ich mich jetzt daran erinnere, diese Scham, so albern das jetzt vielleicht klingt oder so, war total real. Ich habe mich richtig dafür abgewertet, dass ich zwei Wochen meine Beine nicht rasiert habe und habe mich versteckt und geschämt und bin erst später ins Schwimmbad nach allen anderen, nachdem ich das alles weggemacht habe. Wie gesagt, teilweise schmerzhaft und es hat eine Weile gedauert und so. Das finde ich total interessant. Und das geht natürlich noch mit ganz, ganz anderen Sachen, ist mir schon klar. Es war jetzt erstmal nur ein Beispiel, wie man dann aber eben auch den Umgang damit shiften kann, indem man auch die Geschichten, die man sich erzählt, in seinem Kopf ändert, ne?
Ja, also zum Beispiel, dass das ein Schönheitsideal ist, was so sinnfrei irgendwie ist. Und dann denke ich, die arme Diane, die arme 19-jährige Diane. Aber gut, dass wir, wenn wir älter werden, oft dann auch hoffentlich gelassener werden, so wie du es jetzt bist. Und das können wir natürlich auch weitertragen an die ganzen anderen jungen Frauen. Das hilft natürlich auch. Da können wir, wenn wir andere ermutigen, da kommt ja auch ein bisschen Selbstheilung bei uns dann auch an, ne? Also wir können nicht nur für uns selbst sorgen, sondern auch in unserer Umwelt immer wieder diese Dinge, diese komischen Ideale hinterfragen.
Ja. Und da gibt es auch ein spezielles Programm, nämlich das MSC, das Mindful Self-Compassion Programm.
Ja, das heißt auf Deutsch achtsames Selbstgefühl. Das wurde von Christoph Görmer und Christine Neff entwickelt. Wir hatten das hier auch schon mal vorgestellt in Achtsam, aber hier zur Scham passt das sehr, sehr gut. Selbstgefühl oder Selbstmitgefühl meinte ich, das ist quasi die Zuwendung oder das Bewusstsein, dass wir gerade leiden, dass es uns gerade nicht schlecht geht, mit dem Wunsch und die Absicht, dieses Leiden lindern zu wollen. Und in diesem achtwöchigen Programm lernt man ganz unterschiedliche Übungen. Ja, liebevolles Atmen, ein Bodyscan mit Mitgefühl, Mitgefühl geben und empfangen. Und es hat sich einfach wirklich gezeigt, dass gerade Menschen, die sehr selbstkritisch mit sich sind und sich auch schämen, dass das sehr helfen kann, Mitgefühl zu praktizieren, Selbstmitgefühl.
Also Selbstmitgefühl ist wirklich, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Christine Neff, du hast sie erwähnt, quasi die Päpstin des Selbstmitgefühls, die da ganz viel tolle Literatur zu verfasst hat, ist wirklich ein wahnsinniger Schlüssel beim Thema Scham, damit zu arbeiten. Und da gibt's auch, ich glaube, du hast damals auch mal so ein Arbeitsbuch mitgebracht als Buchtipp und so. Also, dass man da jeden Tag sein Gehirn formen kann mit so Fragebögen und Übungen und Meditationen und so weiter. Da immer wieder reinzugehen und sagen, wie rede ich denn mit mir? Wie ist meine Sprache? Was sagt mein innerer Kritiker? Wie würde ich damit umgehen, wenn eine Freundin oder ein Freund das erlebt hätte oder durchgemacht hätte? Wie würde ich dann die Worte wählen und so weiter? Du hast eine Studie mitgebracht, auch interessant zum Thema Fremdscham.
Ja, eine neurowissenschaftliche Untersuchung zum Thema Fremdscham von Krach et al. Erschien in der PLOS ONE 2011. Das sind Forscher an der Philipps-Universität in Marburg und die haben untersucht, ja, welche neuronalen Korrelate es gibt beim Fremdschämen und die Ergebnisse zeigen, es spielt keine Rolle, ob eine Person sich absichtlich oder unabsichtlich blamiert oder ob sie sich ihres peinlichen Verhaltens bewusst ist oder nicht. Das Gefühl dieser Fremdscham entsteht in jedem Fall und Menschen, die eher empathisch sind, die empfinden eher stärkere so ein Fremdschamgefühl. Also wenn man sich in andere natürlich hineinversetzen kann, dann schämt man sich auch eher für die anderen, ne? Und es gibt dann bestimmte Gehirnareale, die aktiviert werden, zum Beispiel der anteriore zinguläre Kortex oder die linke anteriore Insula. Und das fand ich irgendwie so spannend, so zu sehen, dass man das natürlich auch neuronal sehen kann. Aber auch, was spannend ist, ist, wenn wir uns fremdschämen, das ist eine Form von sozialem Schmerz auch. Und wir hatten ja schon ein paar Mal diese Studie Studien zitiert, dass dieses soziale Gefühl, ausgeschlossen zu sein, ähnlich ist, wie wenn wir physischen Schmerz empfinden. Und so ist es auch bei der Fremdscham. Da werden ähnliche Gehirnareale aktiviert.
Oh Gott, während du sprichst, ne, denke ich so, das ist der Grund, warum ich das Dschungelcamp nicht gucken kann.
Oh Gott, ja, stimmt. Wirklich, das gewaltsam ist, oder?
Ja, das ist wirklich. Das ist schlimm. Der Grund. In dem Augenblick, wo du sprichst, denke ich so, das ist es, weil Leute sagen so, hä, ist doch lustig. Und ich denke so, es ist doch nicht lustig.
Grausam.
Das quält mich einfach nur. Jetzt weiß ich warum, weil ich offenbar auch einen gut trainierten Empathiemuskel habe. Ich kann das nicht aushalten. Ich denke immer, Leute, was macht ihr denn da? Die nächste Studie, die du mitgebracht hast, ich muss den Titel vorlesen. Der Titel ist so lang, aber interessant. Achtung. Also, die Studie heißt, die Auswirkungen einer Kombination aus kognitiven Interventionen und Metameditationen auf Schuld, Scham und PTBS-Symptome. Huh, okay. Ja. Also das ist sehr speziell.
Es ist sehr speziell. Also es ist von meinen sehr geschätzten Kollegen Maike Müller-Engelmann, Luise Bahnemann und Stella Kümmerle. Die erschien 2024 in der European Journal of Psychotraumatology. Ich habe eine Beziehung zu dieser Studie, weil ich die Menschen kenne, die diese ausgeführt haben. Und ich war Studientherapeutin in dieser Studie. Deshalb bringe ich sie auch mit. Und Ausgangspunkt ist, dass traumabedingte Schuld und Scham einfach hat man einfach gesehen, sehr wichtig ist bei der Aufrechterhaltung von posttraumatischer Belastungsstörung. Und es gab viel Forschung schon irgendwie in der Behandlung von PTBS zum Thema Angst und Hilflosigkeit, weil das natürlich die ersten Gefühle sind, die sehr zentral sind. Okay, wenn jemand eine PTBS hat, dann hat diese Person vor allen Dingen Angst, sie fühlt sich hilflos. Und Scham und Schuld wurde bis dato nicht sehr untersucht irgendwie. Und auch in der Behandlung hat es an Interventionen gemangelt, ne? Und wir wissen, oder das haben Sie ja auch in diesem Paper irgendwie so beschrieben schön, dass unbehandelte Schuld ein Hindernis für therapeutische Veränderungen darstellen kann. Und Scham und Schuld, die können zum Beispiel dafür sorgen, dass PatientInnen zum Beispiel nicht so gewillt sind, Expositionen durchzuführen, weil in der Traumabehandlung ist immer ein Kern, dass man sich auch mit diesen Situationen konfrontiert. Ja, und wenn Scham und Schuld sehr hoch ausgeprägt sind, dann trauen sich die Menschen ja gar nicht darüber zu sprechen oder so. Was war die Situation, die so traumatisch war? Ne? Und es wurde ein neuer Ansatz, eine neue Therapieform oder eine Therapieintervention entwickelt, nämlich C-Meta, also die Kombination aus kognitiven Interventionen und Loving-Kindness-Meditation, also diese liebevolle Güte-Meditation. Und das war eine Behandlung, die sich über 6 Sitzungen, 6 Sitzungen dauerte, 100 Minuten, also immer so Doppelstunden quasi, gefolgt von einer 4-wöchigen Übungsphase. Und am Anfang, in den ersten 2 Sitzungen, da ging es vor allen Dingen darum, dass die Kognition verändert wurde. Ne? Also ganz klassisch Verhaltenstherapeuten, kognitive Umstrukturierung. Wir hatten schon mal letztens von diesem Schuldkuchen gesprochen, dass man wirklich so ein Diagramm aufzeichnet, wie viel Anteil denke ich, habe ich Schuld, was spricht dafür, was spricht dagegen. Das sind sehr klassische Übungen aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Das Gleiche kann man auch mit Scham machen, dass man versucht, die Kognition zu verändern. Und dann immer mehr in den weiter darauffolgenden Sitzungen kommt dann diese Metameditation rein, also dass die Patientinnen dann gelernt haben, liebevolle Güte-Meditationen durchzuführen. Und das fällt solchen Patienten, die hochtraumatisiert sind, echt nicht leicht. Ne? Und aber trotzdem, die haben es so toll mitgemacht. Also sei es eine Übung, dass sie sich, also sie sollten sich einen wohlwollenden Begleiter vorstellen, eine wohlwollende Person oder ein Wesen oder so. Und von diesem wohlwollenden Begleiter, der hat ihnen dann wohlwollende Wünsche dann mitgegeben oder so. Weil für viele Menschen ist es schwierig, sich selbst was Gutes zu wünschen. Sowas wie, möge ich glücklich sein oder so. Aber wenn man sich vorstellt, das geht über so einen wohlwollenden Begleiter, dann ist das einfach. Und so sollten die das dann immer üben. Und die Ergebnisse in dieser Studie zeigten, also einmal diese Interventionsgruppe im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe, die PTBS-Symptomatik hat sich verbessert, eine deutliche Reduktion von Schuld und Scham und eine signifikante Reduktion von selbstberichteter PTBS-Symptomatik, auch posttraumatische Kognition, also Gedanken, die Depressivität sank, Selbstkritik und ein Anstieg an Selbstmitgefühl. Und was auch ganz besonders ist, es gab keine Behandlungsabbrüche. Und das ist etwas, was in der Behandlung von PTBS doch auch oft passiert, dass Menschen, dass es viel zu hart für sie ist und sie brechen die Behandlung ab, aber in der Intervention nicht.
Also man könnte zusammenfassen, die vielen Sitzungen, von denen du jetzt erzählt hast, da ging es im Kern darum, einmal die Metta-Meditation zu machen. Die ist quasi ein Kern gewesen. Nur falls ihr jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm habt oder gar nicht mehr wisst, was das ist. Die Metta-Meditation ist eine Meditation, wo man sich selbst Glück und Wohlbefinden wünscht nach einem bestimmten Muster, dann jemandem, den man liebt, dann einer neutralen Person und dann einer Person, mit der es schwer ist und am Ende dann wieder sich selber. Und wenn man das in diesem vorgegebenen Metta-Meditationsmuster macht, dann trainiert man sich selber und sein ganzes System eben auf Mitgefühl für sich selbst und für andere. Dann geht es darum, eben mitfühlend mit sich selbst zu sein und aber auch mit anderen Menschen, denen man dankbar ist. Ne? Also es geht um Selbstmitgefühl in dieser Therapie, nur um das nochmal kurz zusammenzufassen, ne? Für sich und für andere.
Richtig? Genau, also man erstmal für sich und dann auch, was hier spannend ist, sich selbst als Person, die das Trauma erlitten hat. Also dieser wohlwollende Begleiter, der weiß, was für schwierige Situationen man hatte, dass man diese traumatischen Situationen erlitten hat und das dann irgendwie so auch so zu integrieren. Ja, also ich als Person, mir ist das passiert und ich verdiene trotzdem Wünsche. Ja, wie möge ich sicher sein, möge ich glücklich sein oder so. Oder quasi, ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Ne? Und das sind, also diese Meditation haben die quasi umgeformt. Das ist nicht das, was jetzt die Christine Neff da, was ich eben als Programm irgendwie erwähnt habe, sondern es wurde spezifisch für diese Behandlung geschrieben und ja, das haben die trainiert. Die hatten Audioübungen, sollten dann jeden Tag trainieren und dann halt nach diesen 6 Sitzungen gab es dann auch so eine Übungsphase, wo sie es weiterhin trainieren sollten.
Und gibt es diese Therapieform schon irgendwo, wenn ich jetzt zuhöre und sage, das will ich auch?
Das ist eine gute Frage.
Wahrscheinlich also, noch nicht. Ne? Die ist jetzt wahrscheinlich gerade im Aufbau, könnte ich mir vorstellen.
Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich meine, ich kenne jetzt in dem Fall die Personen, die das machen, aber ich weiß nicht, wo man sich jetzt so behandeln lassen könnte. Okay. Hoffentlich schreiben die ein Buch. Also oder biegen Kurs an. Ja.
Und genau, weil wenn das erfolgreich war, dann wollen wir natürlich alle wissen, was sie da gemacht haben. Aber um unser eigenes Toolkit oder unseren eigenen Werkzeugkasten zum Thema Scham zu befüllen, nehmen wir auf jeden Fall auf alles, was mit Selbstfürsorge zu tun hat. Christine Neff, dann auf jeden Fall Metta-Meditation, üben, 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 trainieren und zwar am besten täglich. Und du hast noch mehr Übungen mitgebracht, die wir quasi zu Hause machen können, jetzt wo wir eben diese Therapieform noch nicht haben.
Ja, also der erste Schritt ist, das macht ihr ja schon, wenn ihr jetzt diese Folge hört, sich damit auseinanderzusetzen, eben es nicht zu vermeiden. Wissen hilft da einfach sehr viel. Also auch heute, als ich das recherchiert habe für diese Folge, ein Buchtipp, den ich euch sehr ans Herz lege, von Dorothee Döring, Scham, einem belastenden Gefühl auf der Spur, erschien im Mautrich Verlag. Da wird dieses Thema Scham aus allen Blickwinkeln irgendwie auseinandergenommen, mit auch kleinen Fallvignetten und Beispielen. Ne? Und dann liest man das und denkt, stimmt, das kenne ich doch, mir geht's doch auch so, ja. Mhm. Also das hilft erstmal sehr zu wissen, man ist nicht allein damit, ja. Metta-Meditation, wie du es schon gesagt hast, dieses Mindful Self-Compassion, dieses Selbstmitgefühl, das kann man ja auch besuchen, das dauert 8 Wochen, könnt ihr mal suchen, ob es in eurer Gegend diesen Kurs gibt, online gibt's das auch, ja. Und immer wieder natürlich diese Praxis, Umgang mit schwierigen Gefühlen, ne? Name it to tame it. Wenn wir es benennen, dann können wir es zähmen, ja. Und auch zu schauen, wo fühle ich denn diese Scham in meinem Körper, sich immer wieder bewusst zu werden und dann, vielleicht auch anhand von Metaphern, von Bildern, oh, das fühlt sich so stechend an, irgendwie so. Und wir hatten eine Folge mal zu, in der es auch um Focusing ging, also dass man so beschreibt, dieses Körpergefühl und das dann auch verändert. Also wie möchte ich das jetzt verändern? Also wenn es jetzt so stechend ist, möchte ich irgendwie die Kanten irgendwie so weicher machen, dass es eher wie ein kleiner weicher Ball ist oder sowas. Ne? Also auch sehr kreativ mit diesen Gefühlen umgehen.
Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die man machen kann. Das war jetzt wirklich wieder nur ein kleines Fensterchen, was wir öffnen zu dem großen und auch sehr, sehr schweren Thema Scham. Aber die Inspiration wirklich auch zu hinterfragen. Ne? Weil oft nehmen wir ja das, was wir denken, als Wahrheit an. Also wir denken, ich schäme mich da und dafür und das ist wahr. Und ich habe auf jeden Fall 100% bin ich im Recht, mich zu schämen quasi. Aber du hast es ja eben gesagt, wir können es ja auch hinterfragen und sagen, ja, aber vielleicht sollte die andere Person, die in diese Geschichte mit einbezogen ist, vielleicht sollte die sich mehr schämen als ich. Mhm. Oder ne, zum Beispiel, vielleicht ist das einfach ein, wie in meinem Fall, ein gesellschaftliches Konstrukt, wofür es im Grunde gar keinen Grund gibt, sich zu schämen. Ja? Wir können alles hinterfragen und nehmen, vor uns hinlegen und sagen, was ist das, woher kommt es, wo sind die Wurzeln und kann ich es neu bewerten, kann ich die Geschichte vielleicht neu erzählen. Wir haben auch mal eine Folge zur NET, zur narrativen Expositionstherapie gemacht, die könnt ihr auch nochmal vielleicht nachhören. Da erzählt man sich sein Leben und seine Lebensgeschichte nochmal und guckt, was ist da alles so, und dabei fallen einem vielleicht auch noch Sachen auf, um in der Vergangenheit da nochmal einen Blick reinzuwerfen und zu sagen, naja, aber vielleicht ja, ist das gar nicht ein Grund zur Scham, obwohl ich das seit Jahren annehme. Du hast eine Übung mitgebracht. Was ist denn das für eine Übung?
Das ist eine Übung, wo wir uns Raum nehmen können, um anders mit unseren Schamgefühlen umzugehen. Aber vor allen Dingen gucken wir erstmal hin. Was bedeutet das denn eigentlich? Wie fühlt das sich an, wenn wir uns schämen?
Wir gucken hin, weil name it to tame it. Das ist auch so ein schöner Spruch. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und vielen Dank, dass ihr die Inspiration für diese Folge gegeben habt. Oft lesen wir Namen vor von Menschen, die die Idee hatten. In dem Fall ist das wahrscheinlich inhaltlich auch gar keine gute Idee, ehrlich gesagt, das zu machen. Und zweitens waren es tatsächlich sehr viele von euch, die mehr zum Thema Scham hören wollten. Vielen, vielen Dank für diese Inspiration an euch alle. Und vielen Dank, Mahjong, für die schöne Übung und für all diese Inspiration. Und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation zum Umgang mit Schamgefühlen. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lass deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um den Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einem Punkt im Raum ruhen lassen. In dieser Übung hast du die Gelegenheit, eine Situation zu betrachten, die bei dir Schamgefühle ausgelöst hat. Wähle für diese Übung bitte nur eine leichte bis mittelschwere Situation aus. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade ausatme. Einatmend bin ich in Kontakt mit einer Situation, die bei mir Scham ausgelöst hat. Das kann zum Beispiel sein, dass dir ein Fauxpas passiert ist, vielleicht eine unpassende Bemerkung oder vielleicht wurdest du auch bei einer Lüge erwischt oder eine Situation, in der du dich bloßgestellt gefühlt hast. Ausatmend bin ich in Kontakt mit den Schamgefühlen und spüre meine Körperempfindungen dabei. Es kann schwer sein, unangenehme Gefühle zu betrachten. Falls es einen Impuls gibt, in die Vermeidung gehen zu wollen, dann nimm diesen Impuls freundlich wahr und komme dann sanft wieder zur Übung zurück. Einatmend bin ich mir meiner Gedanken bewusst, die diese Situation ausgelöst hat. Ausatmend bin ich in Kontakt mit den Gefühlen und Körperempfindungen, die diese Gedanken auslösen. Vielleicht waren da Gedanken wie, das ist so unendlich peinlich, ich will mich verstecken. Oder auch Gedanken wie, mit mir stimmt etwas nicht. Ein Einatmend bin ich mir bewusst, dass alle Menschen Fehler machen und dass es trotzdem schwer ist, Scham zu erleben. Ausatmend bin ich mit all den Menschen auf diesem Planeten verbunden und teile dieses Erleben mit ihnen. Einatmend verbinde ich mich mit der Absicht, Wege und Möglichkeiten zu finden, um wohlwollend mit mir umzugehen. Ausatmend lächle ich mir mit Wärme zu. Nimm noch einmal drei tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.